Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, Klammer auf, innen, Klammer zu.
Außen. Zu. Hm? Außen.
Wie außen?
Ja, du hast gesagt, Klammer auf, innen, und da gehört ja auch außen
Klammer
auch
dazu. zu dieser Sendung, und zwar ist es wieder eine Sondersendung, die letzte Sendung im alten Jahr, und wir haben uns ein Thema herausgesucht, von dem ich schon mich gewundert habe, dass es der Wolfgang Rudolf nicht schon längst vorgeschlagen hat, denn er ist nämlich nicht Amateurfunker, sondern er ist ein Funkamateur. Und wir haben noch einen Funkamateur hier bei uns im Studio. Es ist der Ulfried Überschar, und ich kann mir diese Rufzeichen nicht behalten.
DJ6HN.
DJ6?
Alpha November.
Alpha November. Und was bist du?
Ich bin ich. DC3PA. Aber das weiß man normalerweise.
Also ist das eigentlich heute so eine Sendung, wo ich der Gastgeber bin und ich habe zwei Gäste?
Ja, denn also ich möchte von meiner
Amateurfunker,
Seite,
aber Funkamateur.
Ich möchte von meiner Seite natürlich auch die Zuhörerinnen richtig begrüßen und nicht nur mit Klammer auf, denn die gehören auch dazu. Es gibt eine ganze Menge von Frauen, die sich mit dem Thema Funk als Hobby beschäftigen.
Wie heißen die? Also der Funkamateur ist ein OM, ein Old Man.
Ja.
Und das weibliche Pendant dazu?
Da gibt es zwei.
Ja, das ist einmal die Young Lady YL. Und sofern sie verheiratet sein sollte, auch XYL, also sozusagen ehemals junge Lady.
Aha, das ist der eigene Witz auch von den Funkamateuren.
Das ist kein Witz, das ist ernsthaft. So. Der OM, der Old Man, kann ganz jung sein, und die ehemalige junge Lady, die kann auch ganz jung sein, obwohl sie ehemalig ist.
Der Ulfried hat mir im Vorfeld eine E-Mail geschickt und hat mir auch ein Timetable geschickt, die Entwicklung des Amateurfunks. Und da drin steht 170 Jahre Amateurfunk. Das habe ich nicht geglaubt. Ich habe nachgedacht. Da wären wir ja bei 1830 so ungefähr.
37. Ja, das war ja das Jahr, wo der Samuel Morse sein Morse-Alphabet entwickelt hat.
Ja, aber das war doch kein Funkamateur.
Naja, vielleicht so kann man ihn als Urvater bezeichnen. Denn warum sollte er das Morse-Alphabet entwickeln, wenn es nicht gebraucht wird?
Nein, er hat das ja entwickelt, das habe ich jetzt zufälligerweise gelesen, weil die Todesnachricht von seiner Frau über 5 Tage gebraucht hat, bis die vom Osten zum Westen kam. Und da hat er das erfahren, nach 5 Tagen, wie gesagt, und da hat er sich gedacht, das muss irgendwie schneller gehen. Und daraus ist dann diese Sache entstanden. Aber Ulfried, wo seht ihr denn den Anfang der Funkamateure?
Also das eigentliche Experimentieren mit elektromagnetischen Wellen oder elektromagnetischen Feldern, das beginnt in der Jahrhundertwende des vergangenen Jahrhunderts, also etwa um 1900 herum oder 1890, als Heinrich Hertz die ersten Experimente damit gemacht hat. Und ich denke mal, Heinrich Hertz war der erste Funkamateur, denn er hat ja damit begonnen, erstmal experimentell mit diesen Dingen umzugehen, so wie Funkamateure heute auch experimentell tätig sind. Und dann hat sich das erst kommerziell weiterentwickelt über Marconi und...
Aber Heinrich Hertz hat ja nun gar nicht unten angefangen mit den Frequenzen, sondern ziemlich hoch. Gleich da im Bereich 500 Megahertz hat er seine Experimente gemacht. Das war jetzt schon erstaunlich.
Ja, richtig. Ne? Das ist ja viel später erst in diesen Frequenzbereichen kommerziell genutzt worden und auch im Amateurfunk. Aber Heinrich Hertz hat halt sein experimentelles Gerät, nämlich einen Dipol, so kurz bemessen gehabt, dass er damit eben zwangsläufig auf etwa 500 Megahertz gesendet hat.
Mhm. Nun ist ja so etwas, kann man sich eigentlich heute noch vorstellen, wie das damals bei den Leuten gewirkt haben muss. Wir kennen das ja, also wir kennen Radio, wir kennen Fernsehen, wir kennen Funkdienste und so weiter, aber da gab es ja gar nichts zuerst, ist klar. Was muss das denn für ein Gefühl gewesen sein, wenn ich plötzlich mich von A nach B durch die Luft drahtlos bewegen kann?
Ja, die erste Übertragungsstrecke, die war ja auch nur wenige Meter. Heinrich Hertz hatte einen Dipol in einen Parabolspiegel hineingestellt gehabt, hatte dann durch Zündfunken diesen Dipol zum Schwingen angeregt und in wenigen Metern Abstand dann einen zweiten Dipol, und dann sprang an diesem zweiten Dipol ebenfalls ein Funke über. Das war also die erste Funkübertragung, und daher kommt auch wohl noch bis heute der Name Funk.
Eigentlich war es ja schon eine sehr, sehr frühe Energieübertragung, wenn man sich das so richtig vorstellt.
War das eine Fritterübertragung?
Der Fritter ist ein Indikator, den man dann später erst gebaut hat, indem man in einer Glasröhre Pfeilspäne untergebracht hat. Und diese Pfeilspäne richteten sich auf oder kippten immer wieder im Takte der eingehenden Hochfrequenz um. Und im Laufe der Zeit blieben dann die Pfeilspäne irgendwie in einer Richtung stehen, sodass die Funktion dieses Fritters dann nicht mehr gegeben war. Und da musste man das Ding schütteln oder klopfen. Mhm. Und das wurde dann sogar später mit einem Hämmerchen automatisiert, sodass man dann damit Morsezeichen übertragen konnte.
Haben wir eigentlich Glück gehabt, ich hörte eben, senkrecht steht oder liegt die Spänchen, dass da keine Computer mitgebaut worden sind, die 0 und die 1. Ja, hätten wir nämlich auch so einen Hammer immer im Computer. Manche Leute benutzen das ja genauso, die hauen dann fest auf den Computer drauf, wenn der mal wieder hängt.
Aus Freude, ja.
Nun ist der Funkamateur, das war früher, die waren schon recht elitär gewesen, denn sie mussten einiges wissen. Die Prüfung damals, zu Beginn, war ganz schön hart. Man musste ein Radio selbst zusammenbauen können, man musste morsen können, man musste eine bestimmte Geschwindigkeit morsen können.
Das war bis vor kurzem bei uns auch noch so.
Ja, und das ist aber jetzt alles ein bisschen erleichtert worden. Ich kann also, welche Prüfungen kann ich dann eigentlich machen?
Also, dass man sagen könnte, dass die Prüfungen heute, die Amateurfunkprüfungen heute leichter sind als früher, das will ich nicht sagen. Sie sind insofern einfacher geworden, weil die Morse-Telegrafie-Prüfung seit der Weltradiokonferenz 2003 nicht mehr erforderlich ist. Aber alles andere, nämlich das, was die Technik angeht, was die Betriebstechnik einer Amateurfunkstelle angeht und das, was die Vorschriften angeht, das ist durchaus eine ganze Menge, was man da vorher lernen muss und was dann in einer Prüfung abgefragt wird. Und dazu gibt es dann sozusagen zwei Schwierigkeitsgrade. Einmal eine Einsteigerlizenz, die E-Klasse, die etwas einfacher ist, auch nicht so sehr viele Fragen aufkommen lässt bei der Prüfung. Und dann die fortgeschrittenen Lizenz, sozusagen die A-Klasse.
Was darf ich denn mit der E-Lizenz? Was darf ich damit machen?
Man darf eine ganze Menge von dem, was man in der A-Klasse darf. Wir würden also am besten erstmal erzählen, was man in der A-Klasse darf und dann die Einschränkung zur E-Klasse bringen. In der A-Klasse ist die Möglichkeit gegeben, sämtliche dem Amateurfunk international zugeteilten Frequenzen zu benutzen und auch die Modulationsarten, die dazugehören. Das fängt also an bei einer Langwellenfrequenz bei etwa 137 Kilohertz, dann auf dem 160 Meter Band, 80 Meter Band, 40, 20, 15 und 10 und dazwischen gibt's noch 17. Einige. Ja, genau. Und dann darüber gibt's dann noch einen Bereich bei 50 Megahertz, 144, 430 Megahertz und ganzzahlige Vielfache davon bis zu etlichen 100 Gigahertz.
Also er liest das nicht ab, das kann ich hier ruhig sagen, sondern hat im Kopf. So ist diese es, ja. Frequenzen und Frequenzbänder. Muss man das im Kopf haben?
Das ist schon sehr zweckmäßig, denn man darf ja nur auf diesen Frequenzen senden und wenn man da beliebig seinen Sender einstellen würde und dann auf beliebigen Frequenzen senden, auf Frequenzen, die anderen Funkdiensten zugewiesen sind, das würde natürlich große Schwierigkeiten bereiten.
Das ist ja auch eigentlich ja der Sinn dahinter, dass man eine Prüfung machen muss und Fachwissen nachweisen muss, damit man weiß, wie man mit den Geräten umgehen kann. Auf diesen unterschiedlichen Bändern darf man nur mit unterschiedlichen Modulationsverfahren, mit unterschiedlichen Leistungen arbeiten. Und man muss die Technik natürlich beherrschen, damit man die Geräte, die auch in ihrer Komplexität immer weiter gewachsen sind, richtig einstellt, damit man in den erlaubten Bereich auch mit der erlaubten Leistung und der erlaubten Modulation arbeitet.
Also A-Prüfung heißt, da darf ich alles, was ein Funkamateur darf. B-Prüfung, oder gibt es die nicht mehr? B gibt es nicht mehr und C?
Nee, nur bei zwei Lizenzklassen gibt es
D,
E und A.
Die E-Prüfung?
Das ist die etwas einfachere. Da darf man Teilmengen von dem, was ich eben geschildert habe, das bezieht sich nicht nur auf die Frequenzen, die man nicht nutzen darf, sondern auch auf die Sendeleistungen, weil man dann von der Erwartung ausgeht, dass derjenige, der sich die E-Lizenz zugelegt hat, erstmal üben soll und will und dann mit diesen Dingen arbeiten. Aber er hat durchaus schon die Möglichkeit, eine ganze Menge der Modulationsarten zu verwenden und so weiter, wie das auch später möglich ist, um damit alle Fertigkeiten einzuüben, die er später auch für die A-Lizenzklasse brauchen
wird. Mir imponiert immer dieses EME, Erde, Mond, Erde, da gibt's ja Spezialisten. Die gehen mit einer unglaublichen Antennenpower, gehen die ran, schießen etwas zum Mond hoch und warten auf das Echo. Gibt sie heute noch?
Aber sicher.
Naja, Antennenbauer, es sind Gruppenantennen, die da nicht einfach zusammengeknotet werden, sondern man muss schon wissen, wie man Antennen da zusammenschaltet, um den Gewinn auch wirklich sinnvoll zu erhöhen. Und wenn man dann eine solche Antennengruppe hat und dann mit der entsprechenden Leistung arbeitet.
100 Watt? 1000 Watt?
Es kommt darauf an, was für eine Leistung du meinst. Ob du die Leistung meinst, die du in die Antennen reinschickst oder die aus der Antenne rauskommt, also die effektive Strahlungsleistung.
Dann nehmen wir die mal.
Oh, Ulfried, wie hoch kann die sein? Einige Kilowatt, glaube ich. Ja,
schaffen, ja, wenn der Sender weisungsgemäß 750 maximal leistet
und
man gibt da so 20 dB Antennengewinn dazu, das ist de facto 100 an Leistung. Ja. Ne?
Und was machen diese Leute? Warten die auf das Echo und das war's?
Das Tolle ist ja, beim Mond kann man sogar auf sein eigenes Echo warten, weil das ja eine gewisse Zeit braucht, bis zum Mond hinzukommen, reflektiert zu werden und wieder zur Erde zurückzukommen. Aber zugleich wird dieselbe Fläche beleuchtet, die Erdenbürger zu dieser Zeit vom Mond sehen, sodass man also von diesen Stellen aus überall eine Erde-Mond-Erde-Verbindung herstellen könnte.
Mhm. Und ist man dann mit den anderen EME-Leuten per Internet verbunden und sagt, ich hab's oder sowas?
Na, du hast ja Funk.
Ach so, ja, gut, okay.
Aber man kann natürlich in SCAT vereinbaren, dass man zu einer bestimmten Zeit sich vereinbart, so eine Verbindung herzustellen, damit auch wirklich dann da jemand...
Ich nehme doch an, dass man das auch nicht alles für sich alleine macht, sondern man braucht da ja Partner dazu, die auch was davon wissen, genauso wie dieses Gegenteil davon, diese Mini-Sendung, wo die Leute auf die Zugspitze steigen morgens und wollen dann mit einem Milliwatt oder einem Zehntel Milliwatt oder irgend sowas, wollen die unten ins Tal runterkommen. Und unten stehen sie dann und warten drauf, bis sie da was empfangen.
Naja, das ist eben dieser Experimentalcharakter. Das sind sehr viele Leute, die nicht in den Laden gehen und sagen, ja, gib mir mal das Funkgerät, ach, das mit Grüne sieht schöner aus und das mit dem gelben Punkten gefällt mir noch besser. Sondern wenn überhaupt, dann kaufen die ein Gerät nach den technischen Daten. Aber der richtige Amateur, der baut sich seine Geräte noch selbst. Und der versucht nun natürlich, diese Geräte zu optimieren und die Antenne zu optimieren und die Antennenleitung und die Modulation zu optimieren und baut natürlich auch seinen Empfänger. Und dann will er natürlich wissen, was kann ich denn jetzt damit erreichen? Er geht an die Grenzen und versucht herauszubekommen, was ist denn überhaupt machbar? Das ist eigentlich die Idee, die hinter dem Amateur steht und nicht, dass man einfach irgendwo ein Mobiltelefon kauft und sagt, jetzt kann ich mit allen anderen telefonieren. Das ist nicht die Idee.
Dann gibt's ja noch andere, die wollen ganz oben hinaus in puncto Frequenzen. Da so Terahertz ist, glaube ich, nichts Besonderes mehr. Aber was kommt als nächstes? Femtohertz?
Aber ich meine, Terahertz, da liegen das sichtbare oder das infrarote Licht zum Beispiel, wo elektromagnetische Felder durch Laserdioden zum Beispiel hergestellt werden und dann optischen Systemen gleichgestellt dann übertragen werden.
Also vielleicht sollten wir hier mal eine Sache erzählen, die bei den meisten Leuten nicht im Bewusstsein ist. Unsere Radiowellen, egal ob das Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, UKW oder was auch immer ist, Fernsehen, selbst WLAN im Bereich von 2,4 Gigahertz herum, alles das sind die gleichen Wellen. Und genau diese gleichen Wellen, das ist auch Licht, das, was wir sehen. Unsere Augen sind letztendlich Radioempfänger, die sehr komplexe Strahlung, ein vollkommenes Durcheinander auseinanderdröseln. Gut, das passiert in der Hauptsache im Gehirn. Und dann da wieder Bilder daraus machen. Und dieses Licht, diese Radiowellendicht, die wir da haben, die können wir natürlich als Amateure auch benutzen, bis etwa in die Mitte des sichtbaren Bereiches. Nur da wird es extrem schwierig, weil es gibt kaum Technik, die das kann. Allein das Einjustieren, dass man so auf einen Kilometer Entfernung oder noch ein bisschen mehr tatsächlich die Gegenstation mit ihrem Parabolspiegel, mit ihrer Optik genau trifft, das ist sehr, sehr schwierig.
Aber spannend.
Natürlich spannend, denn man befindet sich ja hier in einem Bereich, wo es keine Vorbilder gibt, außer unseren Augen.
Da braucht man auch noch nicht mal wahrscheinlich eine Prüfung dazu, weil das ja auch keiner messen kann.
Ja, man könnte es vielleicht auch ohne Prüfung versuchen, aber es gehört zu den Anwendungsfällen des Amateurfunks und damit sind auch die Funkamateure dann gefragt, in dieser Richtung tätig zu sein.
macht alles richtig, was er da sagt. Ich dachte, einer sagt jetzt mal Amateurfunker und sagt die Funkamateure oder irgend sowas. Aber nee, das ist schon richtig.
Wenn du Spaß dran hast.
Aber ich will mal ganz kurz hier in das Gesetzbuch reinschauen. Was ist eigentlich dieser Amateurfunkdienst oder der Funkamateur? Also gut, der Funkamateur ist der Inhaber eines Amateurfunkzeugnisses oder einer harmonisierten Amateurfunkprüfungsbescheinigung, haben wir drüber gesprochen, der sich mit dem Amateurfunkdienst aus persönlicher Neigung und nicht aus gewerblich-wirtschaftlichem Interesse befasst. Gut, das weiß man. Man darf da nichts Kommerzielles drüber machen über den Amateurfunk, sondern man darf nach dem Wetter fragen und man darf fragen, ob der Zug schon angekommen ist.
Ja, aber sicher, ja. So private Dinge, die spielen da gar keine Rolle. Ja, genau.
Denn es heißt doch irgendwie, was irgendwo nicht wert ist, über Telefon übertragen zu werden.
Aber das, da gibt's nicht mehr die Grenzen aus guter alter Zeit. Also über politische Dinge spricht man meist nicht, aber alles andere, was persönlich ist und technische Inhalte hat.
Man kann auch durchaus mal nach dem Weg fragen und mal sagen, hier, wo ist denn hier der nächste Laden, wo ich mir irgendwas kaufen kann.
Ja, ich habe das ja bei dir öfter mitgekriegt, wenn ich mitgefahren bin, dann hat sich einer gemeldet und sagt, hier regnet's, und hat er dann geantwortet, hier fängt's gerade an. Und das war also nicht wert, dass man das über Autotelefon hätte übertragen müssen. Das wäre zu teuer gewesen.
Das ist wohl eine besondere Sache des Mobilfunks, wenn man also mit dem Auto unterwegs ist und dabei noch eine Relaisfunkstelle dazwischen ist, um eine Übertragung zu machen und man ist nicht ortskundig. Heute ist ja nun GPS noch vorhanden, aber es hat die Zeit gegeben, wo es keinen GPS gab. Da waren Funkamateure durchaus hilfreich, wenn man sich durch eine Stadt navigieren ließ und dann hat man halt auch mal übers Wetter geredet.
Darf man da eigentlich so ein Funkgerät in der Hand halten? So,
das darf man im Gegensatz zu dir Telefon. Mit deinem Mobiltelefon. Du darfst es nicht. Aber ein Handfunkgerät oder Mikrofon von einem eingebauten Funkgerät, das darfst du in der Hand halten, das darfst du bedienen, damit darfst du arbeiten.
Du brauchst also keine Freisprecheinrichtung.
Nein, brauche ich nicht.
Tja. Und dann ist der Amateurfunkdienst, ist ein Funkdienst, der von Funkamateuren, da haben wir es schon wieder, untereinander zu experimentellen und technisch-wissenschaftlichen Studien, zur eigenen Weiterbildung, zur Völkerverständigung und zur Unterstützung von Hilfsaktionen in Not- und Katastrophenfällen wahrgenommen wird. Der Amateurfunkdienst schließt die Benutzung von Weltraumfunkstellen ein. Und dass der Amateurfunk helfen kann zur Kommunikation, da wo es sehr schwer war, muss man sagen, denn heute ist die Kommunikation ja doch kommerziell auch schon viel besser geworden. Das ist zum Beispiel, wenn jemand in der Antarktis verunglückt ist und wenn er dann die Frau, die Ehefrau, dann kurz vor Weihnachten dann die Nachricht bekommt von einem Funkamateur. Und das hören wir uns mal an.
Ist in jedem Falle möglich, bitte sprechen.
Ja, ich fange gleich an, Henry. Liebe Marianne, mir geht es gut. Ich bin im Nord-Victoria-Landcamp der Amerikaner, habe keine Möglichkeit, direkt anzurufen. Werde wahrscheinlich der spätestens Mitte Januar wieder zu Hause sein. Ich liebe dich. Danke.
Ja, man kann also hier hören, dass sich auch über diese große Entfernung, wo die normale Telefonverbindung im Moment wohl gar nicht möglich war, die Möglichkeit bestand, dass dieser gerettete Mann nun seiner Frau da guten Tag gesagt hat und seine Nachricht da übermittelt hat.
Toll, das war toll. Das war ja immer das Aushängeschild für Funkamateure, dass zum Beispiel, wenn irgendwo ein Krieg losging, und es wurde alles gesperrt, was nach außen dringen durfte an Nachrichten. Dann gab es immer Funkamateure, die haben dann abends oder mittags irgendwo nach draußen gepustet. So sieht's aus bei uns und nicht anders. Und wenn ihr hört, dass das so sein soll, das stimmt nicht, das ist so. Und das ist, glaube ich, auch mit eine Aufgabe eines Funkamateurs, dass er dazu bereit ist.
Ja, wenn es um Not- oder Katastrophenmeldungen geht. Aber ich denke auch hier in so speziellen privaten Angelegenheiten, wo Ungewissheiten da sind, da wird man sicher diese Nachrichten überbringen können. Aber es ist nicht das Hauptmerkmal des Amateurfunks.
Sondern, was ist das Hauptmerkmal?
Ja, das ist natürlich das alles, was hier eben von dir sehr freundlicherweise vorgelesen worden ist. Experimentell und technisch-wissenschaftliche Studien zur eigenen Weiterbildung. Zum Beispiel, dass also schon junge Menschen die Möglichkeit haben, sich mit der Technik zu beschäftigen, und zwar mit der Physik in Bezug auf elektromagnetische Felder und alles, was damit zusammenhängt, aber dann auch hier zur Völkerverständigung und zur Unterstützung dieser Hilfsmaßnahmen eben in den besonderen Not- oder Katastrophenfällen. Aber ich denke auch, der Wettbewerb, den man im Amateurfunk betreibt, zum Beispiel mit Contests oder mit vielen Verbindungen über alle Kontinente hinweg zu seltenen Stationen, da wurde eben die Antarktis genannt, da gibt es ja auch Leute, die dort ihre Arbeit machen, die Funkamateure sind und die man nicht ohne weiteres meinetwegen übers Internet erreichen kann, aber diese Leute betreiben in ihrer Freizeit auch Amateurfunkanlagen und man kann dann mit diesen Leuten Konversation über den Amateurfunk betreiben und kann erfahren, wie deren Arbeitsbedingungen sind, was sie dort für einen Tagesablauf haben, etwas von den Forschungsprojekten, die dort laufen. Das sind durchaus Dinge, die man erfahren kann und die man sonst normalerweise über öffentliche Kommunikationsmittel nicht direkt an der Quelle erfahren würde.
Mhm. Gehört eigentlich zur Ausbildung zum Astronauten, gehört da auch ein Funkamateurausbildung dazu, denn ausnahmslos alle sind eigentlich Funkamateure, die da oben waren, die Deutschen zumindest.
Ja, das ist so.
Auch die Russen haben Funkamateure oben und die Amerikaner werden auch welche haben. Gehört das mit zur Ausbildung oder sind die das per se?
Ich habe keine Ahnung, aber die Leute, die sind ja technisch so versiert, die müssen ja technisch-wissenschaftlich auf der Höhe sein. Wenn da oben irgendwas kaputt geht, müssen sie ja letztendlich alles reparieren können. Und am besten rekrutiert man die einfach aus den Reihen der Amateure.
Und das ist ja ein sehr, sehr kreatives Volk. Es sind, glaube ich, so um die 80.000 in Deutschland. So
ja, 60.000, die im Moment wohl organisiert sind, aber so um die 80 herum sind es.
Und wir haben ist ja, wenn man so an Packet Radio denkt.
Genau das wollte ich gerade sagen.
Wenn man so an Amateur-TV denkt.
Jetzt macht den Leuten draußen dann nicht erstmal die Ohren lang, Packet Radio. Ja. Lass uns mal darüber sprechen. Ja. Wir haben bisher nur über Phonie eigentlich gesprochen. Wir haben das Morsen selbst noch gar nicht erklärt. Mit Morsen fing das, jetzt nimmt ihr mir die Morsetaste weg.
Ich habe hier eine Morsetaste, ich gebe dir die Morse mal was, ob das jemand versteht.
Ja, man kann es ja nicht hören.
Doch. Was war das?
CQ, nein, das war einfach. Das war ein allgemeiner Anruf.
Wolfgang Back ist ein super Typ.
Ja, jetzt kloppt er da auf den Dingen rum. Mein Gott, der hat alles verbogen hier.
Gut, ja, Packet Radio.
Morsen, warum hat man eigentlich gemorst? Man muss ganz einfach sagen, beim Morsen ist der Träger so schmal, dass die gesamte Energie in den ganz schmalen Träger hineingeht und man kann viel größere Entfernungen überwinden. Außerdem ist ein Piepzeichen in irgendeiner Art und Weise auch viel, viel besser zu hören, als wenn man sprechen würde.
Das kommt doch wohl aus dem Papierstreifen heraus, einmal lang und einmal kurz.
Ja, dennoch, das eine hat ja mit dem anderen, schließt das andere ja nicht aus. Also mit Morsen kann man mit der gleichen Leistung viel größere Entfernungen überwinden. Auch wenn das Morsen, vielleicht ein bisschen langsamer ist, als wenn jemand schnell spricht. Aber es gibt eine ganze Menge, die wirklich eine extrem hohen Geschwindigkeit morsen können. Und das ist kommt an normale Unterhaltung ran. Gut, das ist weitgehend ausgestorben. Wir brauchen es heute nicht mehr. Die Phonie ist überall da. Wir haben ja auch unsere Mobiltelefone und keine Trommeln mehr. Packet Radio, du hast es eben mal leichtsinnigerweise in den Mund genommen. Weißt du denn, was das ist?
Ich habe die Auswirkungen gesehen.
Ah ja. Also letztendlich, der Name kommt her, dass man Daten in ein kleines Paket zusammenpackt und das mit ein paar anderen Daten umhüllt und es dann auf die Reise schickt. Im Grunde genommen hört sich das so ähnlich an, wie früher, als wir auf einem Kassettenrekorder Programme vom PC gespeichert haben. Aber wir können das gerade mal anhören.
So, er schreibt jetzt also, ich heiße Karl-Heinz und ich wohne in Göttingen.
So, da haben wir also jetzt gehört, wie zwei über Packet Radio miteinander verbunden sind. Und diese Datenpakete da drin, die da ausgetauscht werden, das ist nun eine Entwicklung. Ulfried, wann ging das los? 83, 84, glaube ich, war das, ja?
Ja, das könnte so in dieser Größenordnung sein. Denn da hat man aus dem X25-Protokoll, was man da übers Internet verwendet hat, dann die Anwendung auf AX25 für den Amateurfunk verwendet. Zwar nicht mit den hohen Datenübertragungsraten, wie das über Leitungsverbindungen ging und über Richtfunkverbindungen, aber doch so, dass man damit Daten austauschen konnte. Aber auch bis zu Geschwindigkeiten hin, mit denen dann eine Sprachübertragung über Packet Radio möglich wurde.
Ja, vor allen Dingen die Linkstrecken, die sind ja extrem schnell. Und Packet Radio ist auch heute noch in vielen Bereichen als parallel laufende Informationsquelle für die Amateure da. Die unterhalten sich schon per Funk miteinander und dennoch bekommen sie Informationen von anderen. Es werden Mails ausgetauscht auf einem Wege, wo der normale Mensch überhaupt keine Ahnung hat, dass da Kommunikation existiert. Es gibt Mailboxen und so weiter. Und man kann natürlich auch andere Dinge wie Bilder oder Töne digital übertragen, so wie wir es im Internet auch kennen. Es ist so eine Art Funk-Internet auf einer Amateurbasis.
Ich habe auch den Eindruck, als hätten die Funkamateure Big Brother erfunden. Denn ich hatte in der Redaktion in Köln hatte ich so einen Receiver für das Amateur-TV, was ja von einem hohen Turm von der Deutschen Welle ausgestrahlt wird oder vom Deutschlandfunk. Deutsche Welle ausgestrahlt wird. Das habe ich sehr gut in der Redaktion empfangen und manchmal saßen wir abends so 6 bis 7 Uhr saßen wir da und haben wir gesehen, da ist er ja wieder. Mhm. Und dann kam derjenige, Name ist mir entfallen und fing an Bier zu trinken.
Ach nee.
Und dann mussten wir ungefähr so eine Stunde, anderthalb Stunden mussten wir warten und dann ging es dann los. Ja, ich bin ja so. Und das war also so eine Art Big Brother war das wohl. Wir konnten beobachten, wie sich jemand besoffen hat. Und dann kamen aber von allen Seiten die Funkamateure und haben den dicht gemacht. Der kam nachher gar nicht mehr durch.
Ja, war das dann ein Funkamateur oder war es ein Schwarzsender?
Nee, ein Funker.
Zu der Zeit gab es da im ATV-Bereich noch nichts anderes als Schwarzen.
Ja. Jetzt möchte ich einfach mal wissen, was machst du und was machst du in puncto Amateurfunk heute? Wie viel Zeit braucht man denn dafür?
Normalerweise braucht man sehr viel Zeit und ich habe die Zeit dafür intensiv nicht. Ich warte im Grunde genommen darauf, dass ich deinen Status erreiche, Wolfgang Back. Nämlich Rentner werte, um dann wieder aktiver werden zu können.
Ja, das träumst du aber nur von.
Und da denke ich schon, dass ich da in den Bereich der hohen und ganz hohen Wellen einsteigen werde. Es gibt da Dinge und Experimente, die mich sehr interessieren. ATV gehört selbstverständlich dazu, aber die Lage, in der ich mich rein geografisch befinde, die ist da nicht so besonders gut dafür geeignet. Möglicherweise.
Kommst du nicht nach Köln?
Nee, absolut ausgeschlossen. Und
Max sein?
Absolut ausgeschlossen.
Und als Relais kommst du nach Neuwied oder irgendwo hin?
Wir haben es also versucht, da muss ich schon dann außerhalb gehen in unseren Container und muss da die Antenne darüber drehen. Dann kann man da eine ATV-Verbindung aufbauen, auch rüber bis in die Eifel, das geht auch. Aber von mir zu Hause aus geht es nicht. Da könnte ich gerade mal 2 Relais hören und das ist nun auch nicht immer der Genuss, weil sich leider auf diesen Relais, auf diesen Relaisstationen ab und zu Leute einnisten, die ziemlich viel Blödsinn erzählen, was nichts mit dem Amateurfunk zu tun hat.
Oder Bier trinken.
Ja, es gibt auch Leute, die nach dem Bierkonsum dann da drauf sind. Nein, das sind aber Auswirkungen, die in jedem Bereich überall sind und das ist eigentlich das Problem. Aber die Frage war ja an uns beide gerichtet und ich denke, ich will jetzt mal weitergeben an den Ulfried. Was machst du denn?
Ja, zuerst mal muss ich noch etwas zu dem sagen, was jetzt hier diesen Biertrinker angeht. Hier sieht das jetzt so aus, als wenn die Ausnahme die Regel wäre. Es gibt also hin und wieder solche Phänomene, wie eben geschildert. Und dann gibt es Funkamateure, die sich dann mit diesen Leuten anlegen, in der Erwartung, dass der dann sein Tun aufgibt. Aber man tut viel besser daran, da überhaupt nicht zu reagieren und dann verschwindet dieses Phänomen nach kurzer Zeit von dieser Frequenz. Ja. Denn wenn der keine Antwort bekommt, dann hat er ja auch keinen Anlass mehr dabei zu sein. Ja, was meine eigenen Aktivitäten...
Also ich darf mal unterbrechen, er kam heute mit einer Rollkarre hier zu uns ins Studio reingefahren, die war voll gepackt und wir konnten gar nicht alles auspacken von der Rollkarre, sonst hätten wir keinen Platz mehr am Tisch gehabt. Hier liegen rum ein paar richtig schöne alte Schätzchen, vielleicht tun wir sie ins Audiodat rein als Bild eventuell. Und sowas hat eigentlich keiner mehr. Und ich war eben ganz stolz, dass ich königlichen Kontakt hatte.
JY1.
Ne? JY1, der König Hussein von Jordanien, war Funkamateur. Und wir hatten hier eine QSL-Karte, so heißt das aber, oder?
Mhm.
Da habe ich doch mal was richtig gemacht. Eine QSL-Karte mit einer Krone oben und unten stand dann, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie er...
Eben
wie
er Talal sind. Oder so ähnlich.
Hm? Ich meine hier drin, richtige vorne, ne, oder?
Ein Krüppel, naja, die Sucherei geht los.
Nee, also. Nee. Wir lassen es sein. Also es war der König Hussein von Jordanien, der hat diese Karte geschickt, so wie das üblich ist bei den Funkamateuren, also dass wenn man ein sogenanntes QSO gefahren hat, ein QSO gefahren hat,
wird noch was,
dann hat man eine QSL-Karte, nämlich dem QTH geschickt.
Nee, dem OM in dem Fall.
OM, ja. OM. Ja. Oder der XYL.
Ja. Sehr gut.
Oder der YL.
Da kommt drauf an.
Anschließend kriege ich die Prüfung nach dieser Sendung. Ja, was machst du denn? Machst du eigentlich alles querbeet? Weil das sieht fast so aus.
Also, ich bin seit 1960 Funkamateur und habe seit dieser Zeit mich mit sehr viel von dem beschäftigt, über was wir in der Zwischenzeit hier schon gesprochen haben, einschließlich ATV. Aber ich muss ehrlich sagen, dass mir die Kurzwelle doch besonders am Herzen liegt, weil da spontane Verbindungen über den ganzen Globus möglich sind. Ich habe auch die entsprechende Antennenanlage bei mir auf dem Dach mit einem Rotor, eine logarithmisch-periodische Antenne, 8 Element, sodass also da alle Amateurfunkbänder von 20 Meter bis 10 Meter mit verwendbar sind. Dann geht das über eine koaxiale Leitung zu der eigentlichen Funkstation im Erdgeschoss. Und das sind also die Verbindungen, die ich immer wieder durchführe in der Clubzeitschrift des Deutschen.
Aber Sprechfunk.
Ja, genau. In der Clubzeitschrift des Deutschen Amateurradioclubs sind am Schluss immer Ausbreitungsbedingungen angegeben, die vorausberechnet worden sind aufgrund der irdischen Physik, die dahinter steht, so dass man sich die Bänder aussuchen kann, über die man Amateurfunkbetrieb machen kann. Ein weiteres Hobby im Hobby, will ich es mal nennen, ist die Übertragung des Köln-Aachen-Rundspruchs jeden dritten Sonntag. Wir wechseln uns da mit 3 Leuten ab und bringen dann auf 3770 Kilohertz um 11 Uhr Ortszeit den Köln-Aachen-Rundspruch, der über alle möglichen Dinge des Amateurfunks für eine halbe Stunde etwa informiert.
Informiert er auch über unsere Sendung?
Das machen wir auf jeden Fall in diesem Falle. Und es ist sogar so, dass eure Sendung auf der Homepage des DARC, Distrikt Köln-Aachen, ganz prachtvoll angepriesen wird. Ihr könnt also gar nicht dran vorbeikommen, dass man euch hört.
Diese Sendung hier? Oder?
Ja,
oder?
Sowohl als auch. Das ist ständiger Bestandteil der Anzeige.
Sehr gut. Ich denke, wir sollten einfach mal reinhören, wie so ein Rundspruch angekündigt wird. Es hört sich an wie eine normale Radiosendung. Vielleicht ein bisschen langsamer gesprochen, klarer und deutlicher gesprochen.
Extra oder?
Ja, gewollt. Ja.
Gewollt, extra, ja.
Warum?
Ja, Kurzwelle ist ein Medium, das durchaus von QRM oder QRN beaufschlagt ist.
Also von Störungen, natürlichen oder künstlichen Störungen.
Und wenn man da sehr schnell sprechen würde, dann besteht die Gefahr, dass man nicht alles mitbekommt, was da gesagt wird. Und so ist also hier vielleicht ein bisschen langsamer als sonst.
Das heißt, so wie deine Eltern früher zu dir gesagt haben, sprich langsam, laut und deutlich. So, und jetzt hören wir mal rein.
Hier ist Delta Lima 0 Kilo Alpha. DL0 Köln-Aachen mit der Vorankündigung des Köln-Aachen-Rundspruchs.
Sie sehen und hören den Köln-Aachen-Rundspruch sonntags um 11 Uhr Ortszeit. Die Aussendung erfolgt in DVBS Digital ATV von DG3 Kilo Hotel Sierra auf 1291 Megahertz.
Also das haben meine Eltern tatsächlich zu mir gesagt. Und trotzdem bin ich kein Amateurfunker geworden, ein Funkamateur geworden.
Aber du bist ein Moderator, zumindest ein mäßiger Moderator.
Ja. So, jetzt hat man auch schon oft gehört, dass die Funkamateure natürlich gerade an Silvester, am heutigen Tag, von Kontinent zu Kontinent fliegen mit ihren Wellen und da ein frohes neues Jahr rundherum um die Welt wünschen, denn wir haben ja immer den Stundenversatz da drin. Das heißt also, Ein Funkamateur kann eventuell 24 Mal ein frohes neues Jahr hören, oder?
Ist das möglich?
Oder öfter,
ja. Ja, das war ja eben schon gesagt worden, in Deutschland gibt es insgesamt 80.000 Amateurfunklizenzen. Wenn also alle 80.000 auf dem Band wären, um da weltweit sich ein frohes neues Jahr zu wünschen, und in Europa gibt es dann den Faktor 5 etwa davon an Amateurfunklizenzen, in Japan 1 Million, glaube ich sogar. Wow. Also man könnte die ganze Nacht damit beschäftigt sein, sich ununterbrochen ein frohes neues Jahr zu wünschen, aber es schafft doch eine sehr herzliche Verbindung für diese Stunden des Übergangs in das neue Jahr. Und ich habe auch den Eindruck, dass das, was da gewünscht wird, vom Herzen kommt und dass man mit Freude solchen Austausch betreibt.
Ja, und es ist ein ganz besonderer Reiz, wenn man wirklich dann nachts vor der Kiste sitzt und hört dann irgendjemand rein. Dieser ganz besondere Singsang, den man da hat, es ist ja nicht wie Sprache, wo wir nebeneinander sitzen. Und dann weiß man genau, der ist, was weiß ich, wie weit weg. Und dann versucht man ihn zu erreichen und dann bekommt man auch Antwort von ihm. Dieser Reiz, dieses Gefühl, was man dabei hat, das ist einfach schön. Wir sollten uns wirklich mal anhören, wie hört sich denn so eine Verbindung wirklich an?
Westlich von der Hauptstadt Caracas, und die Durchschnittstemperatur hier in Maracay ist etwa 30 Grad. Und ich begrüße außerdem die Besucher von Interradio. Heißt, wir hören uns wieder, wünsche dir nochmals alles Gute. Vielen Dank für diese neue Verbindung hier über den Satelliten Oskar 10 und höre dich dann wieder.
Man muss sicherlich ein bisschen üben, um zu verstehen, was gesagt wird. Aber hier hatten wir eine relativ gute Verbindung. Und das ist eigentlich das, was den Amateurfunk ausmacht. Aber nicht nur diese Verbindung, diese Waldverbindung, auch Technik. Hightech überhaupt, das steht für den Amateur, auch heute noch. Ulfried, wie viele Satelliten sind von den Amateuren mittlerweile in Orbit gebracht worden?
Also es sind an die 20 oder sogar noch mehr, wobei die nicht mehr alle leben, denn nach einer gewissen Zeit ändert sich ja die Umlaufbahn. Die Satelliten rücken der Erdbahn näher, der Erde näher, und stürzen dann ab und verglühen. Teilweise werden sie auch unbrauchbar, weil die Batterien nicht mehr funktionieren. Dann sind Solareinrichtungen zwar da, die über Jahre hinweg die Nachladung der Batterien durchgeführt haben, aber irgendwann gibt es dann Ermüdungserscheinungen und dann bleibt der Satellit nur noch funktionsfähig, solange die Solarspeisung gegeben ist, und im Erdschatten fällt die ja dann weg. Und dann kann man also in dieser Zeit keinen Amateurfunk mehr machen. Aber es sind um die 20 Satelliten, die da in der Umlaufbahn sind.
Wolfgang, kennst du irgendwelche anderen Amateure oder Hobbyisten, die es geschafft haben, Satelliten ins All zu schicken?
Ja, die scheint ja auch so eine Mafia irgendwo da im Hintergrund zu haben.
Na, na.
Denn ich höre immer wieder, dass der Transport wird kostenlos übernommen. Von irgendeiner muss es bezahlen. Und auch der Bau der Satelliten wird zum Teil selbst gemacht.
Ja, das ist richtig. Der Bau der Satelliten ist ein Merkmal, was ja gerade den Amateurfunk besonders interessant macht, dass man eigenes Ingenieurwissen von Funkamateuren im Sinne der Definition des Amateurfunkdienstes durchführen kann. Und der Professor Mainzer zum Beispiel, der da ganz besondere Leistungen für den Amateurfunk, besonders was die Bahnstabilisation angeht, eingebracht hat, die ist auch dann im kommerziellen Bereich übernommen worden. Und die Funkamateure haben da einen wichtigen Beitrag für die internationale Satellitentechnik geleistet.
Aber ich kann mir doch vorstellen, dass es nicht so einfach ist, einen Satelliten zu bauen. Da brauchst du auch zumindest schon mal irgendein Dach über dem Kopf. Und da brauchst du auch ein bisschen Werkzeug. Und brauchen ein bisschen Kupfer, was man so alles so braucht.
Ja,
wo kommt das her? Wer liefert das?
Ja, es ist schon so, dass sowas nicht in der Bastelkiste eines jeden Funkamateurs steckt, sondern da wird ja Hightech gefordert und die muss natürlich von der Industrie beigesteuert werden. Und insofern ist natürlich die Hilfe durch die Industrie schon von wesentlicher Bedeutung, um da modernste Bauteile in diese Satellitentechnik einzubringen. Andererseits ist es auch notwendig, dann die kommerziellen Städten zu nutzen, in denen Satelliten vorher getestet werden, was das Vakuum angeht, was die Rotation, also die schnellen Drehungen der Satelliten angeht, dass da alles funktionsfähig bleibt, Rütteltests und ähnliche Sachen, Klimakammer mit tiefsten Temperaturen, höchsten Temperaturen, das wird natürlich alles von der Industrie bereitgestellt, die diese Dinge sozusagen serienmäßig abwickelt.
Und dann das Hochbringen, ist das als blinder Passagier quasi? Wer zahlt das denn?
Nee, es ist ja auch so, dass die Funkamateure weltweit Spenden durchführen, um diese Satelliten in der Umlaufbahn zu bekommen. Und die sitzen dann wirklich so wie andere Satelliten, Nachrichtensatelliten oder was auch immer, mit an Bord einer solchen Rakete und werden dann in den Raum gebracht.
Also keine blinden Passagiere. Nein. Also es gibt sicherlich eine weltweite Lobby für Leute, die sich mit solcher Hightech befassen und beschäftigen. Und es gibt ja auch eine ganze Menge, in Anführungszeichen, Abfallprodukte. Unser digitales Fernsehen ist ja letztlich auch irgendwo eine so eine Entwicklung, die mit aus dem Amateurfunkbereich kam. Denn ATV, was früher gemacht wurde, das war analog. Und dann kamen die ersten digitalen Versuche und der Standard, so wie wir ihn heute haben, das ist einer der beiden Standards, die entwickelt worden sind. Und die kamen aus der Wuppertal, aus der Uni, glaube ich, war es, kamen aus dem Amateurfunkbereich, muss man einfach mal sagen. Also da gibt es so viele Verbindungen.
Das ist DVB-T oder so, diese.
Jawohl.
Ja. Ne? Das ist also, ja. War das nicht Professor Jäger oder so?
Kraus. Ich bin bei dem Uwe Kraus mal gewesen und ich habe da auch einen Beitrag gemacht, damals noch für den WDR Computerclub. Und wir haben ja auch jemand im Studio gehabt, der uns dann diese Sachen gezeigt hat. Es sind viele solche Bereiche. Amateurfunk beschränkt sich aber auch nicht nur darauf, sondern es gibt auch Verbindungen zum Internet. Vielleicht sollten wir mal über Echolink sprechen, Ulfried. Machst du auch?
Ja, ich mache das nicht. Ne, aber ich hab schon mal jemanden besucht, der sich damit beschäftigt. Es gibt eine ganze Reihe Leute, die aufgrund der Vorgaben einer Siedlungsgesellschaft und so weiter sich keine Antenne aufbauen dürfen und die aber trotzdem in Verbindung sein möchten mit Funkamateuren. Und dann hat man die Möglichkeit, über seinen PC in das Internet hineinzugehen und Amateurfunk-Relaisfunkstellen weltweit anzusprechen, wo dann auf der anderen Seite tatsächlich ein mit Funkanlage ausgestatteter Funkamateur sich befindet und mit dem kann er dann entsprechende Konversation tätigen. Es geht auch noch das andere, dass man also von einer Amateurfunkanlage in diese Relaisfunkstelle dann über das Internet in einen anderen Erdteil hineingeht und dann dort wieder über eine Relaisfunkstelle einen Funkamateur erreicht.
Also diese Verbindungen sind da und Amateurfunk und Internet, das sind keine Feinde, die stehen sich nicht gegenüber, sondern mittlerweile beginnt es sich zu ergänzen. Man überträgt Daten sowohl über das Internet wie auch per Funk oder es gibt eben wie eben diese Geschichte Dienste, die sich beide Medien bedienen.
Und dann gibt es noch Fuchsjagden. Dann gab es zumindest Fuchsjagden. Das fand ich immer ganz spannend, dass man da irgendeinem Fuchs hinterher rast und dass man mit Funkbeilung sucht. Wie ist das definiert, so eine Fuchsjagd? Irgendwo ist ein Ziel, glaube ich, da muss ich hin.
Ja, es wird eine Funkanlage, eine sendende Funkanlage versteckt, muss man schon sagen, meist in unwegsamem Gelände, so dass man nicht sehr schnell diesen Fuchs, wie der dann da genannt wird, finden kann.
Die auch nicht kontinuierlich sendet.
Aha. Und mit Hilfe eines Peilempfängers, den man bei sich trägt, meist ist das Ganze entweder im 80-Meter-Band oder im 2-Meter-Band.
Das weiß man aber.
Man kennt genau die Frequenz und die Dinge, die da ablaufen, die sind auch international unter Funkamateuren vereinbart, so dass es da keine Überraschungen gibt. Und dann versucht man durch entsprechende Peilung, die Peilempfänger haben eine Ferritantenne, die kann man dann so drehen, dass dann über eine Minimumpeilung die Richtung festgelegt wird.
Ja, die älteren Zuhörer kennen sicherlich noch die Kofferradios von früher, da war ja für Mittelwelle, Langwelle auch eine Ferritantenne drin. Wenn man das Ding gedreht hat, wurde der Sender plötzlich ganz leise und hat man es wieder um 90 Grad gedreht, laut. Das ist im Grunde das Prinzip, was auch hier vorherrscht.
Ja. Und wer dann als erstes den Fuchs erreicht, der hat dann eben die Fuchsjagd gewonnen.
Klingt so ein bisschen auch nach Geocaching, wo irgendwo etwas versteckt wird und dann nehme ich meinen GPS-Empfänger und rase da drauf los, bis ich dieses Versteck gefunden habe.
GPS ist ein gutes Stichwort, Ulfried.
Auch hängt er da auch schon wieder
drin. APRS ist also so eine Geschichte, die sie auch GPS nutzt.
Ja, das ist richtig.
APRS. Amateur.
Ja, ich würde aber sagen, da kann der Wolfgang viel mehr zu erzählen, weil nämlich sein Sohn in dieser Sache tätig ist. Und Wolfgang, erzähl mal.
Ja, da muss man vielleicht mal kurz davor sagen, der Thomas, der Sohn von dem Wolfgang Rudolf, war mal der jüngste Funkamateur Deutschlands oder sowas?
Damals, als die
mit 12 Jahren
Delta Oscar eingeführt worden, war es wohl mal. Ja. Hab irgendwo mal gesehen.
12 Jahre war er alt, hat das Ganze mit Bravour bestanden, besser als du, habe ich gehört.
Kann gut sein, ja. Wir waren die beiden Besten und er war besser als ich.
Ja, der Sohn war was schneller
gewesen. Ja, er war schneller, richtig. Ja.
Und der logischerweise oder folgerichtig studiert er natürlich das Physik.
Genau.
Das heißt, das frühe in Kontakt kommen mit Technik und mit dem Funkamateurtechnik oder Amateurfunktechnik brachte ihn sicherlich auf seinen Lebensweg. Und Physik macht er mit Begeisterung.
Ja, mit Begeisterung. Es ist zwar schwer und wenn ich mir da so seine Sachen ansehe, dann muss ich manchmal sagen, verdammte Hacke, ich habe zwar viel, viel Ahnung von Elektronik, aber was die da machen, ja.
Was macht der denn jetzt noch als Amateurfunker?
Im Moment bleibt nicht mehr viel Zeit dafür. Er studiert in Bonn, dort hat er auch keine Möglichkeit, Antennenanlagen aufzubauen und er ist relativ selten zu Hause. So, und dann klettert er meist auf irgendwelche Türme und nimmt da ein Dutzend Antennen und Akkus und ATV-Sender und ATV-Empfänger und alle möglichen Geräte mit. Und dann bleibt er da einige Stunden, bis das Essen aufgebraucht ist und seine Freunde, die mit dabei sind, auch keine Lust mehr haben. Und dann sind, was weiß ich, wie viele Stationen gearbeitet worden und neue, was weiß ich alles. Also man kann es nachlesen im Internet, was er alles gemacht hat, inklusive Bilder und wo auch das Equipment drauf ist. Er ist der Experimentalfunker eigentlich geblieben, der nicht nur darüber quatschen möchte, wann jemand die nächste Flasche Bier aufmacht, sondern eigentlich so ein reinrassiger Amateur.
Technikfreak.
Kann man wirklich so sagen, ja.
Wir hatten, ich war oft unterwegs natürlich damals für Dreharbeiten, wir hatten da auch so einen Spezialisten dabei, einen Funkamateur. Da musste immer, das war irgendwie ein Gräuel für jeden Kameramann, der den Tonmann mitnehmen musste. Weil der kam mit einer kleinen Tonbandmaschine.
Meinst du den Willi?
Nee, nicht den Willi. Und der Rest war eine riesige Kiste mit seinen Klamotten in puncto Funkamateur. Und dann gingen wir ins Hotel. Der eine wollte ein schönes Zimmer haben. Der andere wollte ein ruhiges Zimmer haben. Der andere wollte ein Zimmer haben zum Hinterhof. Und der andere, der Funkamateur, der wollte immer ein Zimmer im obersten Stock haben.
Dach.
Und am Dach ab. Egal, ob Nichtraucher oder Raucher. Ich glaube, der hätte sogar, wenn es nur Raucherzimmer gegeben, das Rauchen angefangen. Nur damit er mit seinen Antennen oben unterm Dach sein konnte.
Ja, ich meine, so ähnliche Sachen haben wir ja auch hinter uns. Wir sind ja auch in Urlaub gefahren und ich habe das ja mal ins Studio mitgebracht, wie viele Koffer und Kabel und sonst was und Antennen. Das war ja auf dem Studioboden verteilt, da musste man wirklich 2 Minuten drumherum gehen. So, und das haben wir in Urlaub geschleppt. Da wurden Antennen aufgebaut und Masten und Rotoren und alles Mögliche. Das ist eine Sache, die letztendlich irgendwo Spaß macht. Entweder es hat einen gepackt und dann ist man dabei und dann bleibt man dabei. Und bei mir war es ja mit der Lizenz so, ich habe ja die Lizenz so ungefähr 40 Jahre lang gemacht und bin aber nie dazu gekommen. Und als mein Sohn dann soweit war, dann habe ich gedacht, gut, das ist ja nur eine Motivation. Ich kann nicht sagen, gehst du, machst du Prüfung, sondern das haben wir dann natürlich gemeinsam gemacht. Für mich hatte es den großen Vorteil, dass all die Dinge, die ich seit Jahrzehnten bei mir habe, dass ich die plötzlich legitim und offiziell besitzen und auch benutzen durfte.
Das ist ein großer Vorteil eines Funkamateurs, dass er eigentlich illegale Dinge besitzen darf und benutzen darf.
Nein, das ist alles legal.
Aber für andere Leute ist es illegal.
Für andere ja, aber ich darf meine eigenen Sender bauen. Und
Scanner.
Ja, natürlich, das ist ja ganz normal. Ich kann alle Empfänger bauen. Ich weiß natürlich, was ich hören darf und was nicht. Und das ist nun mal so. Und wenn ich nun zufällig etwas höre, was ich nicht hören dürfte, dann darf ich nicht darüber reden, dass ich das gehört habe. Das steht so im Gesetz.
Was wären das denn? Kannst du mal erzählen?
Ja, das darf ich ja nicht sagen.
Aber Wolfgang, du wolltest noch was über APRS sagen.
Genau, ja, richtig, da ist der Wolfgang Back. Ja, muss man vielleicht mal ganz, ganz einfach erklären. Wenn ich also mit einem GPS-Empfänger meine Position bestimme und den an mein Funkgerät anschließe, sodass dieses Funkgerät diese Position zyklisch überträgt, dann kann irgendjemand mich verfolgen über das Internet, über Karten. Da wird mein Rufzeichen eingeblendet und dann sieht der dann, an welcher Position ich mich befinde. Also auch hier benutzt man verschiedene Techniken, Satellitennavigation und Funk und Internet und so weiter, alles zusammen in einer Art und Weise, wie es sie sonst, glaube ich, gar nicht anders gibt.
Und wer will das wissen, wo du bist, deine Ehefrau?
Nein, das ist einfach nur Spaß. Ja, die hat keine Lizenz, die darf das nicht.
Das ist, was machen denn die Leute, wenn sie wissen, wo du bist? Dann wissen sie, wie sie die Antenne drehen müssen, um dich zu erreichen, oder was?
Vielleicht, nein, es ist einfach schön, macht Spaß. Man kann jemanden ansprechen, der da irgendwo in der Nähe ist, oder es ist einfach nur der Reiz, das zu machen, was machbar ist. Das ist einfach
Spaß. Ich meine auch, das trifft auch für jedes Hobby zu. Wenn man bei einem Hobby nach dem Sinn fragt, dann ist das sowieso schwierig. Wenn jemand gerne auf dem Pferd reitet und da Spaß dran hat, mir würde das keine Freude machen, aber ihm macht's Spaß und dann toleriere ich das. Und wenn jetzt hier jemand sagt, ich nehme an diesem APRS teil und will gucken, wo mein Funkfreund gerade im Augenblick mit seinem Auto rumkurft, dann ist das ein Hobby im Hobby. Und wenn es ihm Freude macht, dann soll er das tun.
Jetzt sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen drüber reden. Jedes Hobby kostet Geld. Und auch Funkamateur zu sein, ist auch nicht ganz kostenlos. Aber ich glaube, es ist auch für den kleinen Mann bezahlbar. Also erstmal die Prüfung. Ich schätze mal, die kostet 40 Euro.
Ja, auf den Euro genau kann ich es jetzt nicht sagen. Aber in der Größenordnung liegt das.
Ja.
Das ist dann einmal die eigentliche Teilnahme an der Prüfung. Dann bekommt man ja ein Zeugnis, ähnlich wie beim Flugfunk. Und mit diesem Zeugnis hat man dann die Möglichkeit, die Genehmigung zu bekommen, eine Amateurfunkanlage zu betreiben.
Diese Genehmigung wird vom Staat ausgestellt.
Ja. Und dann hat man eine Gebühr zu zahlen für die Benutzung der Amateurfunkfrequenzen. Liegt in der Größenordnung von 5 Euro im Jahr. Und dann gibt es noch eine sogenannte EMV-Gebühr, also eine Gebühr, mit der die Bundesnetzagentur in die Lage versetzt wird, die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten herzustellen, falls in der Nachbarschaft jemand ist, der meinetwegen ein Gerät betreibt, was starke Hochfrequenzstörungen aussendet. Ich denke mal an verschiedene Plasma-Fernsehgeräte, die sowas machen, an Schaltnetzteile und Ähnliches. Da steht zwar schön brav ein CE-Kennzeichen drauf, aber trotzdem senden diese Dinge elektromagnetische Felder breitbandig aus, die den Amateurfunkverkehr unmöglich machen. Umgekehrt gibt es auch den Fall, dass eine Amateurfunkstelle, wenn sie sendet, in der Nachbarschaft wahrgenommen werden kann. Dann kann das an der Amateurfunkstelle dann liegen, wenn Oberwellen, Nebenwellen oder Außerbandaussendungen von dieser Amateurfunkstelle ausgehen.
Du hast vorhin gerade gesagt, die katholische Wegfahrsperre, das ist ja sowas, wo ein Funkamateur ein Auto zugemacht hat oder geöffnet hat, nee, zugemacht hat.
Ja, da ging es darum, dass die elektromagnetische Verträglichkeit dieser Geräte nicht ausreichend war. Da fehlten also die Selektionsmittel und diese Wegfahrsperre hat Amateurfunksignale empfangen, obwohl sie das eigentlich gar nicht dürfte. Mhm. Da fehlten also die entsprechenden Filter, die das unterdrücken sollten.
Und der Handsender, der das Auto öffnen sollte, der war viel schwächer als die Amateurfunkstation.
Ja.
Und das ist genauso, als wenn man vom starken Scheinwerfer geblendet wird, da sieht man keine kleine Kerze mehr.
Ja.
Und so war das auch bei dem Auto.
Und das war eine katholische Wegfahrsperre deshalb, weil der Kollege, der hat immer sonntags morgens so gegen 10 Uhr oder 9 Uhr oder halb 10 seine Antenne eingeschaltet und dann mit Power da für den Rundspruch mit Power draufgehauen. Und da stand das Auto in der Nähe im Hof und da hat das Klack gemacht und da war es zu. Und dann kam die Frau, die das Auto gehörte und wollte in die Kirche fahren und da ging das nicht mehr auf.
Ja, richtig war es, ging einfach nicht mehr auf.
Ging nicht mehr auf, ja. Und ging nicht, sie konnte es nicht mehr öffnen, ja, so war es. Ne? Und das, da es jeden Sonntag passierte, hat es erstmal ein bisschen länger gedauert und dann kam man irgendwie drauf, dass der da oben mit der Antenne, weil der kurz vorher anfing, die zu drehen, dass der vielleicht der Ausschlaggebende ist.
Aber letzten Endes war nicht die Amateurfunkstelle das Ausschlaggebende, sondern die mangelhafte Empfangsanlage in dieser Wegfahrsperre.
Genau, genau.
Das ist oft der Fall und es ist ganz schwer, das den Leuten klarzumachen, wenn man Störungen im Radio oder im Fernsehen hat, dass da nicht die Ursache dafür der Amateur ist, der ganz normal seine Geräte innerhalb der erlaubten Grenzen betreibt, sondern dass einfach das eigene Fernsehgerät vielleicht beschissen ist. Ja, ja, das muss man den Leuten erstmal klar machen, das glaubt man so nicht. Und, aber der Amateur stellt sich ja nicht hin und sagt, du hast so eine blöde Kiste gekauft, so einen billigen Schrott, sondern der geht da hin und hilft dann und sorgt dann dafür, dass er die Antennenzuleitung verdrosselt oder Stromversorgung oder sonst was, bis der Fehler weg ist, muss man auch sagen.
Oh, was sind die gut, die Leute?
Sehr, ja, die sehr sind gut, sehr gut, ja. die können es ja auch.
Wir haben noch ein bisschen Zeit, vielleicht sogar zu reden, jetzt haben wir also die Gebühren, die haben jetzt hinter uns. Und jetzt wollen wir ja auch ein bisschen was funken. Das wollen wir uns was kaufen, womit wir funken können. Denn bauen tun ja wahrscheinlich heutzutage die wenigsten noch.
Ja, in der Einsteigerklasse wenige, das ist wohl richtig. Aber man kann ja auch gebrauchte Geräte kaufen. Und die gibt es schon relativ preiswert. Also wenn man Glück hat, kann man schon für 50 Euro ein Handfunkgerät kaufen. Und die manche Station für 200-300 Euro, mit der man wirklich vernünftig arbeiten kann. Also so teuer ist es nicht. Natürlich kann man auch für viele 1.000 Euro eine Station kaufen. Aber das muss nicht sein. Wenn man dann die Erfahrung hat und wenn man dann im OV, in einem Ortsverein ist und dort Leute hat, die einem helfen, dann kann man auch schon mal so einen Kurzwellenempfänger selbst bauen. Und das macht mehr Spaß, vor allen Dingen, weil man dann versteht, wie funktioniert es eigentlich, wo muss ich dran drehen, wenn dies oder das nicht funktioniert, wie kann ich die Vorselektion verbessern, wie kann ich eine bessere Antenne bauen. Und das ist ja eigentlich das Hobby und ich denke, man muss sich über Geld nicht so viel Gedanken machen. Auch die Vorbereitung auf die Prüfung wird ja von diesen Ortsvereinen kostenlos gemacht. Man geht einfach dahin und sagt, hier, ich möchte gern und dann wird man entsprechend geschult.
Gut, viel Initiative ist dabei.
Vielleicht kann man auch noch Folgendes sagen. Um jetzt zu so einem Ortsverband zu kommen, sollte man mal bei www.darc.de reinsehen. Da ist die Homepage des Deutschen Amateurradioclubs. Da kann man sich suchen, wo der benachbarte Ortsverband ist, zu dem man Verbindung aufnehmen will. Man kann dort Mitglied werden, bezieht dann eine Clubzeitschrift, in der dann entsprechende Anzeigen im inneren Teil drin, wo dann jede Menge solcher Geräte angeboten werden zu günstigen Preisen, so dass man dann damit was machen kann.
Und man kann auch noch ein Spezialist werden innerhalb des DARC, des Deutschen Automobil, war schon Amateur Rundfunkclubs. Man kann EMV-Beauftragter des DARC werden. Das ist nämlich der Ulfried Überschar, der uns gegenüber sitzt. Er ist der EMV-Beauftragte und deshalb weiß er auch so gut Bescheid mit den Störungen. Und da ist eine Menge Zeugs in der Luft.
Ja, das könnte durchaus sein. Es ist ja so, dass von den etlichen tausend Funkamateuren, die es in Deutschland gibt, die meisten einen Nachbarn haben. Und wenn der Nachbar zum Baumarkt geht und sich irgendein Gerät kauft, ohne zu ahnen, was dieses Gerät für elektromagnetische Störungen in die Luft setzt, dann möchte er natürlich beraten werden, um diese Störungen zu beseitigen. Und das macht also das Referat des EMV-Referat des Deutschen Amateurradioclubs in Verbindung mit der technischen Verbandsbetreuung in Baunatal.
Ja, die Stunde ist um. Ich möchte nur noch wissen, Erde, Mond, Erde fasziniert mich ganz besonders. Was kostet mich das? Muss ich da auch eine Prüfung für haben? Oder kann ich einfach versuchen, mit knallharter in
das Weltall zu... Du musst erstmal die Prüfung haben.
Ich würde sagen, zuhören kann er natürlich ohne.
Zuhören kann er ohne, ja.
Kann
ja.
ich denn die E-Prüfung dafür benutzen?
Ja. Von der Leistung her nicht.
Nee, das nicht.
Also bleibt es doch aus. Ja. Vielen Dank an meine beiden Gäste. Lieber Herr Wolfgang Rudolph als Gast. Ich finde es immer toll, dass du die Prüfung geschafft hast.
Ich auch.
Ich habe es noch gar nicht probiert. Und der Ulfried Überschar, er hat sich auch schon ein bisschen mit dem Computerclub vertraut gemacht. Ist ja schon früher im WDR-Computerclub war er dabei und jetzt gerade in der kurzen Vergangenheit.
Mit großer Freude.
Mit großer Freude. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Und vielleicht haben wir den einen oder anderen für euren Verein gewonnen.
Und ein gutes neues Jahr an alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer. Bis zur nächsten Woche und
Daumen nach oben
und Ebel. Ja,
mach es mal und mit. Zicke-Zacke. Hoi, hoi, hoi.
Das war Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Kläuber. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.